So, lasst uns zu unserem Text gehen. Immer noch im Römerbrief, Kapitel 14, für diejenigen, die vielleicht länger nicht da waren. Ich möchte den Text nochmal von Vers 5 lesen. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist der Text, womit wir uns jetzt eine Weile auseinandergesetzt haben, beschäftigt haben. Könnt ihr euch erinnern, dass wir diesen Text in eine größere Überschrift gepackt haben? Weiß jemand, unter welcher Überschrift dieser Text steht? Worum geht es hier? In dem etwas größeren Kontext, nicht in dem ganz großen Kontext. Es greift zurück zu Kapitel 13 und es geht darum, dass er aufzeigen möchte, wie das aussieht, wenn wir als Kinder Gottes Christus angezogen haben. Wie man das auslebt, wie man das praktisch sieht an dir, an mir, wenn einer Christus angezogen hat. Hier haben wir Hilfen dazu. Ja, wenn du dir Gedanken machst, wie sieht das mein Aussehen aus, wenn ich Christus anziehe? Was soll ich machen? Hier, bitteschön, haben wir diese praktischen Beispiele. Es geht einfach um den Umgang miteinander. Also, und wir sehen deutlich, in dem, was wir auch letztes Mal aufgezeigt haben, in diesem Text von Vers 5, wo er die Einheit in den Gegensätzen aufzeigt, dass gleichzeitig auch ein Gedanke mitläuft, wo du deine Meinung daran prüfen kannst, was in deiner festen Meinung, die du festmachen sollst, was sie beinhalten sollte, und zwar die richtige Motivation, das richtige Verhältnis, dass du daran denkst, dass du das verstehst, dass du ein richtiges Verhältnis zu dem Herrn hast, dass er dein Herr ist und du bist der Knecht und dass er genauso der Herr des anderen ist, den du vielleicht verachtest oder richtest. Und auch er ist sein Knecht. Und es geht um die richtige Verantwortung. Also wir haben hier auf jeden Fall eine große Hilfe diesbezüglich, wie wir den Herrn Jesus Christus anziehen sollen und wie das aussieht. Also, eine kurze Erinnerung. Wir waren letztes Mal bei diesem zweiten Punkt stehen geblieben, und zwar über das richtige Verhältnis zu dem Herrn. Beide in den größten Gegensätzen, Leben und Tod von Vers 8, denn sei es, dass wir leben, das ist die eine Seite, wir leben dem Herrn, sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Und er, könnt ihr euch erinnern an die grammatischen Formen? Ja, dass er geht von dem, dass wir dem Herrn gehören, hier geht es um den Besitz, geht er von Dativ zu Genitiv, ne, für unsere Deutsch-Genies. Also, wir gehören dem Herrn. Denkt ihr an das Bild von einem Weinstock und von den Reben? Ja? Der Weinstock, das ist Christus. Die Reben, das sind wir. Wir sind angezapft an dem Weinstock. Ja, das ist Genitiv. Ja, der Weinstock, der besitzt uns. Ja, wir sind von dem Weinstock. Und das ist, was wir wissen sollen. Das ist, was in unserem Hinterkopf immer sein soll. Wir gehören dem Herrn, beide. Der andere, den wir vielleicht verachten oder richten. Und auch, also beide Seiten in den größten Gegensätzen, wir gehören dem Herrn. Das andere, was hier im Text so faszinierend und greifend ist, überwältigend, dass er für die Qualifikation des Richtens Christus nennt. Könnt ihr euch erinnern? Vers 9. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden. Um richten zu können, musste jemand mit solchen Qualifikationen kommen. Und dann in Vers 10, in diesem Vergleich, du aber, wer bist du, dass du den anderen richtest? Also, keines von diesen Qualifikationen erfüllst du. Also solltest du nicht richten. Und jetzt kommt er zum dritten Punkt, wo er in diesen Gegensätzen, hier nennt er keine zusätzlichen Gegensätze wie Leben und Tod, wie Essen oder Nicht-Essen, ein Tag halten oder nicht, hier nennt er gar nichts, hier bezieht er sich einfach schon auf das Genannte, aber zeigt die nächste Einheit in den Gegensätzen, jetzt von Vers 10 in den Gegensätzen bis Vers 12, die gleiche Einheit. Und welche Einheit ist es? Ich lese den Text. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Die Einheit besteht darin, dass beide Parteien, egal auf welcher Seite du stehst, egal welche Meinung du hast als Kind Gottes, beide stehen in der gleichen Verantwortung. Beide werden Rechenschaft geben. Das ist die Einheit, die er hier aufstellt, also die dritte Einheit, die er präsentiert. Beide werden vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Also Vers 10, also es ist noch Vers 10. Ihr habt gemerkt, ich habe Vers 10 hier geteilt, weil ab hier spricht er von der Verantwortung. Ja. Davor ging es um das gleiche Verhältnis, und zwar Knecht-Herr. Und hier geht es jetzt um die Verantwortung. Beide haben die gleiche Verantwortung. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Alle werden wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Selbstverständlich gibt uns der Text, nicht dieser, aber andere Bibeltexte, dass alle Menschen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden. Das Gericht wird kommen über alle Menschen. Ja, wie zum Beispiel haben wir in der Offenbarung 20, Vers 12, oder ich lese erstmal Prediger aus dem Alten Testament, Kapitel 12, Vers 13. Lasst uns nun die Summe der Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Und er spricht hier allgemein. Es wird ein Gericht geben, wo jeder vor diesem Gericht erscheinen muss. Und Offenbarung 20 sehen wir das. Ich lese nur von Vers 12, wo es um das Gericht der Gottlosen geht. Und ich sah die Throne, und ich sah die Toten klein und groß vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also das Gericht Gottes wird auf alle kommen. Und das Gericht Gottes kommt auch über alle jetzt schon, wie es in Johannes 3, Vers 36 heißt, da stellt Jesus das Gericht Gottes in das Jetzt und in das Heute. Wer an den Sohn glaubt, Vers 36, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also der Zorn Gottes, das Gericht bleibt auf ihm. Dieser Gedanke kann von der Schrift nicht verdrängt werden, dass es kein Gericht geben wird. Es wird ein Gericht geben, wo ein jeder vor diesem Gericht erscheinen muss. Hebräer 9, Vers 27 bestätigt das auch klar und deutlich. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also, das sind Verse, die schließen hier alle Menschen ein. Dieser Text aber, den wir hier vor uns haben, er spricht nicht von dem Gericht, vor dem jedermann erscheinen muss, und zwar jedermann in Bezug auf Ungläubige. Dieser Text schränkt sich ein, obwohl hier heißt, alle werden vor den Richterstuhl des Christus erscheinen. Sehen wir davor, wir werden ja alle vor den Richterstuhl Christi erscheinen. Und wen packt er hier ein? Von wem spricht er? Von diesen allen? Er spricht von den Starken und er spricht von den Schwachen. Ja? Diese alle beziehen sich auf die wir, von denen er spricht. Wir, die Starken und die Schwachen. Wir, die Schwachen und die Starken. Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und nun denkst du hier, okay, aber der Text sagt das ja gar nicht so hart. Er sagt ja nur, dass wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden. Dass wir nicht gerichtet werden. Wir werden da nur erscheinen. Okay? Vielleicht werden wir da erscheinen und wir haben ja auch Bibeltexte, wo wir auch richten werden. Also erscheinen wir im Gericht und setzen uns neben Christus. Moment mal. Ja, wir werden mitrichten, ja, aber dieser Text macht uns erstmal deutlich, dass wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen müssen. Nicht in der Absicht zu sagen, okay, es wird ein Gericht geben und du wirst auch eingeladen sein, zu Rechten des Richters zu sitzen, sondern dieser Text möchte deutlich machen, dass wir gerichtet werden als Kinder Gottes. Und das sehen wir in den weiteren Versen. In Vers 11 und 12 wird das deutlich. Ich finde, dass 2. Korinther 5, Vers 10 uns etwas aus dieser Situation erblicken lässt und dieses vor den Herrn erscheinen etwas ausmalt, etwas aufdeckt, dass wir sehen, was es beinhaltet, dass wir vor dem Herrn erscheinen werden, beide. Ja, das ist nämlich die Gemeinsamkeit von uns beiden, von den Starken und Schwachen. Wir werden da erscheinen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Und hier, finde ich, hat die deutsche Übersetzung es auf den Punkt getroffen, also Schlachter. Ja? Wir werden vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Wisst ihr, offenbar werden ist so wie die Offenbarung. Ja, und dann denkst du, oh weia, ist ja alles verschlossen, verborgen. Nee. Offenbarung ist, wenn etwas geöffnet wird. Vor dem Richterstuhl Christus, wir erscheinen da nicht nur, sondern da werden wir offenbar werden. Ich lese es nochmal. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Ihr Lieben, hier wird offenbar, was wir getan haben, warum wir Dinge getan haben. Hier werden die Motive offenbar, hier wird das Denken des Herzens offenbar werden. Hier können wir das verbergen. Wir können Dinge tun und wir können sogar Motivationen vortäuschen, aber nicht vor Gott. Vor Gott gibt es das nicht. Und da werden wir offenbar werden. Und du denkst vielleicht, wie? Da werden wir vor Gott offenbar werden? Nein, vor Gott sind wir jetzt schon offenbar. Ich lese diesen Text weiter, Vers 11. Ja, 2. Korinther 5, Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Ihr Lieben, diese Tatsache, dass wir vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen und dass wir dort offenbar werden, ist nicht, dass wir dort Gott offenbar werden, sondern dort werden wir auch dem Nächsten offenbar, den wir vielleicht verachtet oder den wir gerichtet haben. Da wird dein Herz offenbar werden. Ja, vor Gott sind wir jetzt schon offenbar. Ja, Gott aber sind wir offenbar. Das ist, darüber brauchen wir gar nicht zu reden, jetzt schon. Aber für deinen Nächsten, den du richtest oder verachtest, da wirst du offenbar werden. Und deswegen ist Paulus bemüht und er sagt, weil Gott zu fürchten ist. Diese Tatsache ist zu fürchten und aus diesem Grund möchte er Menschen überführen, überzeugen, überreden. Ihnen das deutlich zu machen, diese Tatsache. Und das bringt Paulus hier als Argument der Einheit in unseren Kontext hinein. Ihr Lieben, wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Nicht vor dem Richterstuhl des Menschen. Das sollte uns bewusst sein, wie wir unser Leben führen. Wenn wir einander richten oder verachten, denken wir daran, es geht nicht darum, wie mich der andere sieht. Es geht als allererstes, wandelst du richtig vor Gott? Sind deine Motivationen die, die der Herr hier im Text schon genannt hat? Denken wir nicht an ein menschliches Gericht, sondern gehen wir in unseren Gedanken an das Gericht Gottes. Ein Beispiel, 1. Korinther 4, Vers 3. 1. Korinther 4 von Vers 3. Hier haben wir diesen Gedanken, wo Paulus das deutlich macht, es geht um das Gericht Gottes, nicht um das Gericht der Menschen. Lassen wir uns dort richten, von 1. Korinther 4, Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder vor einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nicht bewusst, ob... Aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Also was sagt er? Selbst wenn ich mich beurteile, selbst wenn ich aus meiner menschlichen Sicht ins Gericht gehe, bin ich mir nichts bewusst, ich bin unschuldig. Aber er sagt, das ist noch egal, das spielt überhaupt gar keine Rolle, das ist nicht relevant. Okay? Ich muss vor das Gericht Gottes treten. Und wenn du in deinem Bewusstsein, wenn du den anderen verachtest oder richtest, mal in das Gericht Gottes gehst und mal von Gott beurteilen lässt, dann würde es die Situation wahrscheinlich, diese Spannung zwischen deinem Bruder und dir vielleicht auflösen. Wenn dir klar wird, wir werden vor ihm gerichtet werden mit seinen Maßstäben. Ich lese den Text weiter. Ich lese nochmal Vers 4. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt, der mich richtet. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringt und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Denken wir daran, Wir werden vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden und er wird auch die Geheimnisse und auch die Überlegungen des Herzens offenbar machen. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt. Lernt, Christus anzuziehen, wie es im Römerbrief heißt. In eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Wenn wir richten und verachten, was machen wir anders? Wir gehen über unser Denken hinaus. Wir stufen uns höher ein, als wir es sollten. Damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Okay? Überleg mal, was hast du in deinem Leben, über was du jetzt urteilst, richtest, was hast du, was du nicht empfangen hast, das heißt, was du nicht geschenkt gekriegt hast, du hast das nicht erarbeitet, du hast das nicht durch ein Können, durch ein Studieren, nicht dadurch, dass du besser, klüger bist, erhalten, sondern was hast du, was du nicht empfangen hast, was du nicht geschenkt gekriegt hast. Wenn du es aber empfangen hast, wenn du es geschenkt gekriegt hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest, als wenn du es nicht geschenkt gekriegt hättest. Okay? Überleg das mal. Also, Paulus möchte deutlich machen, in diesen Gegensätzen, die Einheit liegt darin, wir werden beide vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Wir werden beide vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Verwechselt das bitte nicht mit dem Gericht, mit dem allgemeinen Gericht, wo ich auch einige Stellen gelesen habe, dass der an Christus glaubt, ins Gericht kommt. Ja, es heißt auch Gericht und dann verurteilt, verdammt wird. Das hier, wovon der Text spricht, ist ein Preisgericht. Ja, ist ein Preisgericht, in das wir gebracht werden. Ich bringe euch eine andere Stelle, die das deutlich macht. Wieder aus dem Korintherbrief, etwas davor im Kapitel 3, spricht genau von diesem Gericht. Ich lese von Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemanden legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen. Ja? Der Tag des Gerichts wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemands Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemands Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Der Text sagt uns nicht, welch einen Schaden, wie dieser Schaden aussehen wird. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch das Feuer hindurch. Es geht um das Preisgericht. Ein jeder von uns wird vor dem Herrn erscheinen werden, vor dem Gericht, vor dem Preisgericht. Nicht vor dem Gericht, nach dem Menschen verdammt werden, die in das Gericht kommen. Also, von diesem Gericht wird gesprochen. Das ist die Einheit, in das beide gebracht werden, schwach oder stark, frei oder vorsichtig, wie wir ihn benannt haben. Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, und hier kommt die Begründung, warum das so ist. Und er nimmt aus dem Alten Testament einen Text und erklärt, woher er diese Lehre nimmt, dass wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Hier haben wir einen Schwur Gottes. Gott schwört. Er sagt nicht nur, es wäre ausreichend, wenn Gott sagen würde, es wird ein Gericht geben, vor dem alle Leute erscheinen sollen, sondern Gott schwört, um es deutlich zu machen, diese Sache ist sicher. Diese Sache ist klar und verständlich. So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Es ist ein fantastischer Kontext, aus dem Paulus diese Argumentation herausnimmt, und zwar aus Jesaja Kapitel 45, Vers 23. Von da nimmt er das. Ich lese aus Jesaja, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, also hier wird es deutlich, es wird nicht zurückgenommen, es ist sicher und fest. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Und Paulus übersetzt das als dieses Schwören, als Bekennen, als offenbar werden vor dem Herrn. Vers 24 aus Jesaja. Nur in Jahwe wird man von mir sagen, habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Also, ich möchte eigentlich jetzt nicht auf den Kontext eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Es ist klar, dass Paulus es aus dem Alten Testament nimmt und das nochmal bezeugt, dass es sicher ist, dass wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden. Also, und weiter in Vers 12 bezeugt er, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist das Zweite, was er hier hinzufügt. Nicht nur ist es sicher, dass wir vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen werden und alles offenbar wird, sondern es ist auch klar, dass wenn das geschieht, dann wird jeder für sich selbst Rechenschaft geben müssen. Ihr Lieben, niemand von uns wird vor Gericht gezogen und du musst verantworten für XY. Für deinen Bruder oder für dein Kind oder für sonst jemand. Du wirst verantworten für dich. Ist das hilfreich in dieser Konfrontation, der uns hier im Römerbrief aufzeigt, wo zwei miteinander nicht auskommen und streiten und er die Einheit aufzeigt und sagt, hör mal zu, ein jeder wird vor dem Richterstuhl stehen und ein jeder wird für sich selbst Rechenschaft geben müssen. Mach dir keine Gedanken, wenn du denkst, das ist verurteilungswürdig, er wird verurteilt werden, er wird von dem Herrn verurteilt werden und er wird von dem Herrn diesbezüglich verantworten müssen. Ich möchte euch etwas aufzeigen, hier in diesem Römerbrief, hier in diesem Abschnitt geht es nicht um Sünde, die der andere tut. Es geht um Grauzonen, um Dinge, die die Schrift nicht als Sünde bezeichnet. Hier geht es um Ansichtssachen. Ich erinnere euch an Vers 1, wo er sagt, nehmt einander an und streitet nicht um Gewissensfragen, übersetzt Schlachter. Also es geht nicht um Sünden. Ich zeige euch jetzt einen Text auf, wo es um Sünde geht, wo es sich um Sünde handelt. Und selbst dort achtet darauf, mit welch einer Vorsicht, selbst wo es um Sünde geht, man den anderen konfrontieren soll, dem anderen auf die Füße rücken soll. Aus dem Galaterbrief, ja, Galaterbrief Kapitel 1, hier geht es um Sünde, ja. Also Galaterbrief geht es um Sünde. Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt wurde, ja, er hat gesündigt, er wurde übereilt von der Übertretung, also überrumpelt, überfallen. Er Er hat die Niederlage erlebt. So helft ihr, die ihr geistlich seid. Und dieser Ausdruck, ihr, die ihr geistlich seid, muss studiert werden in dem Galaterbrief, in diesem Kontext, den er bietet. Möchte ich jetzt nicht erklären. Aber diejenigen, die nicht gefallen sind, die nicht gesündigt haben, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Worin liegt die Versuchung? Einer trage des anderen Last, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, merken wir, worin die Versuchung liegt? Der hilft dem und meint, etwas zu sein. Boah, der Kerl, Mann, ist der da reingefallen? Wie kann man nur? Okay, ich helfe dir, ja? Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Vers 5. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ihr Lieben, selbst im Kontext der Sünde macht Paulus aufmerksam und sagt, hör mal zu, sei vorsichtig, wie du da dran gehst. In Demut konfrontiere und denke daran, dass vor Gott beide für sich selbst verantworten müssen. Ja? Du wirst für Gott, vor Gott, also du wirst vor Gott für dich selbst verantworten müssen. Also, deswegen wieder zurück zum Text. Ich lese diesen Vers nochmal. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum, Vers 13, Entschuldigung, sehe ich das richtig? Kurz vor? Sorry. Okay, ich möchte hiermit dann schließen. Darum, ja, hier möchte er den Schlussstrich ziehen, also das ist auf keinen Fall irgendwie ein neuer Text, ja, darum lasst uns nicht mehr einander richten. Darum lasst uns nicht mehr einander richten. Ist das nicht klar und deutlich, ja, der Kontext? Darum lasst uns nicht mehr einander richten. Lasst uns auch diesbezüglich ins Gebet gehen.